Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem
Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift zur Predigt steht im Matthäus-Evangelium im 3. Kapitel. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ Johannes es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott, der Herr, segne sein Wort an uns. Das ist mein Sohn! Liebe Gemeinde, als unser Niklas vor ein paar Wochen auf Neuseeland mit 10.000 anderen Läufern seinen ersten Halbmarathon lief, über 21 Kilometer, ich bin auch schon mal 21 Kilometer gelaufen, aber das in einem Monat, und er unter den ersten 10 der U30-Jährigen war, dachte ich: Das ist er, so ist er, mein Sohn! Und als ich mit Anna Clara beim Abschlussball der Tanzschule ganz elegant über das Parkett glitt, da schwoll meine Vaterbrust vor Stolz und ich dachte: Guckt her, ist sie nicht schön? Das ist meine Tochter. Wir haben 3 Kinder. Und jedes Mal, wenn Ida am Heiligabend in ein Weihnachtsmannkostüm schlüpft und uns als Familie mit selbst gebastelt nur so überschüttet, da schießt mir jedes Mal das Wasser in die Augen und ich denke: Was für ein tolles Kind, meine Tochter. Jetzt magst du denken: Hör auf, Pastor, mit deinen Kindern anzugeben. Und ich sage dir: Ja, du hast recht, ich gebe tatsächlich mit ihnen an. Das ist einfach so, denn ich bin stolz, ich bin ein Vater und so sind Eltern. Sie wollen und sie sollen stolz sein auf ihre Kinder. Und die müssen gar nicht etwas Besonderes dafür tun. So wie wir sind, wie sie sind, haben wir sie lieb. Und der ganzen Welt möchten wir sagen: Das ist er, guckt hin, unser Sohn, unsere Tochter. Ihn habe ich lieb, an ihr habe ich meine Freude. Und übrigens nur so nebenbei eine Bitte an euch Eltern: Sagt es nicht über eure Kinder, sondern sagt es zu euren Kindern. Ich bin stolz auf dich. Ich freue mich an dir. Ich hab dich lieb. Und das nicht nur, wenn sie beim Volkslauf oben auf der Treppe stehen, auch nicht, wenn sie den Lesewettbewerb gewonnen haben, sondern einfach so, wenn sie dastehen und frech in die Kamera reingrinsen. Denn irgendwann wird sich das ja auch mal ändern. Vor ein paar Tagen las ich den Satz: Seit unsere Kinder in der Pubertät sind, weiß ich, warum manche Spezies ihren Nachwuchs auffrisst. Vielleicht nicht ganz so drastisch, geht es gerade in Englands berühmtester Familie zu. Wollen Harry und Meghan den ehrenvollen Dienst am Palast quittieren und ihr eigenes Leben führen? Die Queen is not amused. Ist das noch unser Junge? Werden sich Philipp und Elsbeth abends beim 5 Uhr Tee fragen. Ist das noch unser Junge, den wir gerade für 2,5 Millionen Pfund das Häuschen im Windsor Park renoviert haben? Und jetzt das, dieser undankbare Bengel, ist das noch unser Junge? Und wir lernen daraus: Man muss als Kind nicht viel dafür tun, damit Mami und Papi stolz auf die Kinder sind. Man kann aber später einiges dafür tun, was Mami und Papi sehr enttäuscht. Ist das noch unser Junge? Kommen wir an dieser Stelle zu Jesus. Während bei uns hier noch die Weihnachtsbäume stehen, hat Matthäus keine Zeit für schöne Kindheitserinnerungen. Ihn interessiert nicht, ob Jesus immer sein Zimmer aufgeräumt hat und was ihm die Zahnfee für den ersten ausgefallenen Backenzahn brachte. Es geht sofort von der Krippe über einen kleinen Umweg zur ersten Bewährungsprobe für den Sohn des Vaters. Wie macht sich denn jetzt der erwachsene Jesus? Wird sein himmlischer Vater am Ende des Tages voller Stolz rufen, so ist er, das ist er, mein Sohn? Oder steht da eher die Frage, das soll mein Sohn sein? Die Geschichte, die Matthäus hier erzählt, spielt am Jordan. Johannes, der strenge Kritiker seiner Zeit, der unerbittliche Bußprediger, zieht Menschen aus dem ganzen Land an. Und sie kommen, alle, in hellen Scharen. Sie alle sind tief getroffen. Ich habe das voll verbockt, gestehen sie. Ich habe einen schweren Fehler begangen. Ich kann vor dem Richterstuhl Gottes nie und nimmer bestehen. Es ist eine geknickte und besorgte Menge, die da am Jordan steht. Menschen, die tief in den Abgrund ihrer eigenen Seele geguckt haben. Wer hier steht, der weiß, ich habe keinen Grund, stolz auf mich zu sein. Ich darf nicht hoffen, dass der Vater im Himmel zu mir sagt, ich bin stolz auf dich, mein Kind, ich habe dich lieb, so wie du bist. Und dann kommt Jesus. Er kommt an den Jordan und er stellt sich still in diese Schlange, wie alle anderen. Vor ihm einer, der die Ehe gebrochen hat, hinter sich eine, die immer nur an sich dachte, ein bisschen weiter vorne zwei Brüder, die heillos miteinander zerstritten sind und da vorne eine, die schon lange nicht mehr ernsthaft gebetet hat und mittendrin Jesus. Jesus geht unter die Sünder, so heißt das wohl in religiöser Sprache, als wäre er einer von ihnen, einer, der Buße tut, umkehrt, das alte Leben im Jordan ertränkt und sich viel für ein neues Leben vornimmt. Jesus geht unter die Sünder, als wäre er einer von ihnen? Nein, nun wird er einer von ihnen. Und wir, die religiös Geübten, die manchmal biblisch Überfressenen, die so viel christlichen Weihnachtsbraten gegessen haben, dass uns nichts mehr berührt, verwundert, verstört und staunen lässt, wir denken uns nicht viel dabei. Klar, Jesus geht unter die Sünder, das ist sein Job, so ist er halt, so kennen wir ihn, den Sohn. Aber einer spielt hier nicht mit. Und das ist Johannes. Johannes ist mit dem Wunsch, den Jesus hier äußert, überhaupt nicht einverstanden. Er grummelt nicht nur, er widerspricht nicht nur, er wehrt Jesus. Jesus, so sagt er, hast du noch alle Tassen im Schrank? Jesus, was wird dein himmlischer Vater dazu sagen? Er wird not amused sein. Jesus, du bist doch tatsächlich der Einzige, der das hier nicht nötig hat. Jesus, und eins noch. Wenn hier einer getauft werden muss, dann bin ich es. Ich brauche deine Taufe, du brauchst nicht meine Taufe. Also Jesus, vergiss es. Liebe Gemeinde, Jesus, Johannes zeigt, wie krass das hier ist. Dieser wilde Wüstenprediger zeigt, wie das, was infolgedessen passiert, alles andere als erwartbar, alles andere als normal, alles andere als zumutbar ist. Nein, sagt Johannes, Jesus, lass die Finger davon, du nicht. Und wann wird denn endlich die Stimme vom Himmel kommen, die diesem ganzen Treiben hier ein Ende bereitet? Irgendjemand, der ruft, Junge, mach uns keine Schande, was hast du da unter den Sündern zu suchen, mach, dass du da wegkommst. O Pastor Johannes, lieber Kollege, ich verstehe dich so gut, dass du diese Amtshandlung verweigern willst. Am Ende aber gibt Johannes nach und tut, was er soll, denn Jesus geht ruhig und konsequent seinen Weg. Jesus geht unter die Sünder und Jesus geht für die Sünder unter. Liebe Gemeinde, diese Taufe am Jordan, ist ein drastisches Bild für den Weg, den wir von Weihnachten bis Ostern nachvollziehen. Jesus gesellt sich zu uns Sündern. Er sucht unsere Nähe und Gemeinschaft. Aber der Schrecken, den er Johannes versetzt, der zeigt, es geht um mehr. Jesus geht unter im Wasser der Taufe. Aber das ist nur ein Vorspiel. Das ist nur ein starkes Bild. Denn am Ende, am Kreuz, da ist es kein Bild mehr. Da werden dem Unschuldigen ein Nagel nach dem anderen in den Leib gerammt. Und er, der Unschuldige, trägt unsere Strafe. Jesus geht unter der Sünde unter. Unter meiner Sünde, unter deiner und deiner. Und Johannes versteht das. Und er wehrt sich mit Händen und Füßen. Aber dann gibt er nach. Und er tut, was Jesus will. Gottes Wille geschieht. Der Täufer gibt den Widerstand auf. Den Widerstand gegen den einzigen Rettungsweg, den es gibt. Den Widerstand aufgeben. Das ist alles, was Johannes tun muss. Den Widerstand aufgeben, das ist das Einzige, was wir tun müssen. Den Stolz und den Willen, es selbst packen zu wollen. Den Rest an eigener Leistung aufgeben, einwilligen. Einwilligen, dass der Unschuldige die Schuld trägt, meine Schuld. Ich kann wegen meiner Schuld nicht mehr verurteilt werden. Es sei denn, ich wehre mich gegen Jesus. Ihr Lieben, nur das bleibt. Jesus wehren oder Jesus tun lassen, was nur er für uns tun kann. Aber jetzt kommt tatsächlich eine Stimme vom Himmel. Jesus steht noch triefend nass am Ufer. Holder Knabe im lockigen Haar wird zu patschnassem Jungen mit feuchter Mähne. Da kommt diese Stimme. Das ist mein Sohn, den ich lieb habe. An ihm habe ich meine Freude. Das ist mein Junge, ruft äußerst zufrieden ein stolzer Vater. Das ist mein Junge. Der Himmel spendet Applaus, weil Jesus unter die Sünder geht. Der Himmel stimmt zu, weil Jesus untergeht, so richtig untergeht. Jesus hat sich so tief erniedrigt, wie es nur ging. Und jetzt wird er von höchster Stelle geehrt. Himmlischer Beifall für das dreckigste vorstellbare Taufwasser. Warum? Weil Johannes recht hat. Jesus hatte diese Taufe nicht nötig, aber wir haben Jesu Taufe nötig. Und darum ist diese Stimme vom Himmel so wichtig. Die höchste Stelle, der Vater selbst bestätigt und bekräftigt den Weg, den Jesus für uns gibt. Wahr und gültig ist, was Jesus hier tut. Wahr und gültig für Johannes den Täufer. Wahr und gültig für die Menschen am Jordan. Wahr und gültig für Jannes Bruno und für uns. Wahr und gültig. Jesus geht unter für uns. Ihr Lieben, drei Schlussfolgerungen möchte ich euch noch mitgeben. Die erste. Martin Luther tat sich mit dem Beten immer etwas schwer. Er meinte darum, er müsse zuerst sein Herz erwärmen, um beten zu können. Er tat es, indem er sich das Kreuz und das Leiden Jesu vor Augen stellte. Vielleicht hilft dir das ja auch. Denk an Jesus, wie er mitten unter diesen Versagern steht, in einer Reihe mit ihnen. Bereit, sich zurechnen zu lassen, was nicht seine Schuld war. Das ist unser Herr. Den lieben wir. Den beten wir an. Den loben wir. Dem gehören wir für immer und ewig. Die zweite Schlussfolgerung. Unsere Taufe verknüpft uns mit Jesus. Er ist unser Bruder und damit ist Gott unser Vater. Und weil Jesus hörte, das ist mein Junge, hören auch wir, das ist mein Kind, mein geliebtes Kind, über das ich mich freue und das ich unendlich liebe. Weißt du das? Nein? Dann höre es. Wann bist du genug? Wo findest du unverbrüchliche Liebe und eine unbedingte Treue? Wo gibt es kein Wenn und Aber zu dir? Wo wird es nie heißen, meine Liebe zu dir ist leider erloschen? Dort, liebe Schwester, lieber Bruder, nur dort. Weil Jesus Christus diesen Weg ging, heißt es nun vom Himmel herab, für immer und ewig bist du mein Kind. Der Vater sagt, du bist mein Junge. Der Vater sagt, du bist mein Mädchen. Das ist mein Mädchen, mein Junge, an dem ich mich freue und den ich lieb habe. An ihm freue ich mich den ganzen Tag. Kannst du dir das vorstellen? Ist aber so. An dir habe ich meine Freude, mein Junge, mein Mädchen. Die letzte Schlussfolgerung. Jesus sagt, dass seine Taufe Gottes Willen erfüllt. Wir folgen Jesus, wenn wir uns in die lange Reihe einreihen. Wir folgen Jesus, wenn wir uns zu denen stellen, die auf der Suche nach Lebenssinn sind oder nach Hartz IV anstellen. Wir folgen Jesus, wenn wir uns zu denen stellen, die krank sind und auf Genesung warten, die nie die große Liebe fanden oder selbst alles kaputt gemacht haben. Wir folgen Jesus, wenn wir uns bei denen einreihen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen oder die es perfekt auf die Reihe kriegen und trotzdem keinen Frieden finden. Wir folgen Jesus, wenn wir demütig sind, nicht selbstgewiss, nicht besser als die anderen. Und wir folgen Jesus, wenn wir uns ein Herz fassen und von diesem wunderbaren Herrn erzählen. Und wenn wir uns in dieser Reihe stellen, dann gucken sich Vater, Sohn und Heiliger Geist im Himmel an und sagen, das sind unsere Jungs und Mädchen, auf die sind wir stolz. Und wenn ihr euch darüber freut, dann sprecht ihr jetzt das letzte Wort der Predigt und das heißt, noch einmal, Amen. Und der Segen Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne im Frieden.